dazu vielleicht ein kleiner Sidekick. Wir haben schon Patienten hier gehabt, die süchtig waren nach Online-Life-Coaches, also nach Leuten, die so Vorträge im Netz halten und zum Teil auch viel Geld dafür nehmen, um den Leuten zu zeigen, wie ein gutes, gesundes und vor allen Dingen erfolgreiches Leben aussieht. Wir hatten schon Online-Süchtige, die nach genau solchen Videos süchtig waren. Das fand ich sehr bemerkenswert, sehr interessant. Das heißt, das würde ich auch eher
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Ich interviewe Coaches und BeraterInnen und lade dich ein, ganz unterschiedliche Lebenswelten zu entdecken. Und nun viel Spaß beim Hören. Ich stelle mir einen Süchtigen vor, einen Heroin-Junkie möglicherweise, der in ein Methadon-Programm geht und da ja auch in abgewandelter Form Substanzen kriegt und dieser kalte Entzug nicht funktionieren würde. Und da gibt es ja einige Ideen online. Und ich denke jetzt mal laut in verschiedene Himmelsrichtungen und dann gehen wir vielleicht Stück für Stück durch. Ich sehe auf der einen Seite Menschen, die sich als sogenannte Life-Coaches darbieten, verkaufen. Und auf der anderen Seite sehe ich noch mal mehr Apps, als hätte ich nicht schon genug Apps. Apps, die mir Entspannung versprechen. Was kann ich online tun, ohne das Internet ganz abzuschalten?
Wenn man von einer Internetnutzungsstörung, die also im Kern eine Internetsucht ist, loskommen will, dann ist die Frage, was bedeutet, würde denn irgendwie Abstinenz bedeuten? Oder geht es um eine kontrollierte Nutzung? Wir können natürlich nicht mehr ohne das Internet leben heutzutage. Das ist klar. Deswegen, was das Internet insgesamt angeht, brauchen wir eine kontrollierte Nutzung. Aber die meisten Dinge, die süchtig machen im Netz, sind relativ spezifisch. Online-Computerspiele, Online-Pornografie, Social Media, Online-Glücksspiele und so weiter. Und davon kann man schon auch abstinent leben. Und wir vertreten schon den Standpunkt, wenn jemand wirklich Grenze zu einer Sucht überschritten hat, dass sein Leben davon nachhaltig beeinträchtigt ist. Wir sprechen jetzt von einem Zeitraum von über 12 Monaten, ne, für eine Diagnosestellung, wie dieses Suchtverhalten da gewesen sein muss und von massiven negativen Folgen, die da sein müssen, um eine Sucht zu diagnostizieren, dann empfehlen wir schon eine Abstinenz von dem Bereich, der die Sucht geführt hat. Das ist möglich. Man kann ohne Pornografie leben, ohne Computerspiele leben, bis zu einem gewissen Grad auch ohne Social Media. Und das ist das, was durchaus die meisten Kolleginnen und Kollegen empfehlen. Ausnahmen sind dann, entweder ist jemand so extrem betroffen über viele Jahre hinweg, dass es nicht wirklich nicht denkbar ist, dass jemand ohne das leben kann, dann kann eine kontrollierte Nutzung sinnvoll sein. Das wird zum Beispiel auch bei Alkoholsüchtigen manchmal, die extrem betroffen sind, empfohlen. Oder das Beispiel, das wir selbst gebracht hatten, es gibt sowas wie eine Substitution, dass man sagt, eine komplette Abstinenz ist nicht realistisch, deswegen geben wir kontrolliert quasi ein Substrat ab. Ja, also das heißt, das sind die Schwerstbetroffenen. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht noch nicht die Schwelle zur Sucht überschritten haben, aber ein suchtartiges Verhalten haben. Da kann man auch über eine kontrollierte Nutzung sprechen. Also dass man sagt, eine bestimmte Stundenzahl der Nutzung zu bestimmten Zeiten ist vielleicht vertretbar und kann helfen, eine Sucht im engeren Sinne vorzubeugen. Um sich der Frage mal anders zu nähern, kann man online etwas tun, damit eine Online-Sucht gar nicht entsteht oder behandelt werden kann? Wir haben selbst ich habe eine Online- Suchtambulanz aufgebaut mit Hilfe des Bundesgesundheitsministeriums. OASIS war das erste Projekt, wo wir Online-Süchtige quasi im Sinne von Streetworking, ja, früher hat man eben auch Drogensüchtige auf der Straße angesprochen, das passiert immer noch, ne, um ihnen Hilfe anzubieten. Also da haben wir die quasi die Online-Süchtigen da angesprochen und Hilfe angeboten, wo die Sucht entsteht, nämlich im Netz selbst. Das war damals noch ziemlich umstritten. Wir sprechen jetzt vor ungefähr 10 Jahren ging das los, als ich das entwickelt habe. Da hat man auch gesagt, kann man das machen? Das wäre ja irgendwie eigentlich mit jedem Alkoholiker bei einem Glas Bier über eine Alkoholentzugstherapie zu sprechen. Dadurch, dass es aber eben eine spezifische Art von Sucht in der Regel ist, man von einer Online-Suchtberatung nicht süchtig wird, haben wir das gemacht und das ist auch erfolgreich gewesen. Es gibt noch Nachfolgeprojekt Omtris, auch vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert wurde, wo wir auch hier von diesen aus beteiligt waren. Und da muss man sagen, da gibt es schon relativ viel jetzt an Online-Suchtberatung für Online-Süchtige. Wir haben damals Pionierarbeit gemacht und das hat sich auch durchgesetzt. Die andere Frage ist natürlich, wie ist es mit Apps, Digas zum Beispiel in dem Bereich, wie ist es mit, was haben Sie gesagt, Online-Life-Coaches?
Genau, genau. Also das eine sind die Apps und das, da gibt es diverse, will jetzt ja keine Werbung machen, aber die heißen Headspace, Calm, Mood Pass, geführte Meditation, Achtsamkeitsübung, emotionale Unterstützung, alles unter dem Hashtag Mental Health. Und unter diesem Hashtag bieten sich auch eben diese Life-Coaches an, die auch ADHS-Schnelldiagnosen anbieten, die eigentlich nur ein Psychiater stellen kann. Oder ist natürlich ein ganz dubioser Bereich, kann man finden, wie man will. Aber die haben relativ hohen Zulauf. Entlasten sie das in diesen mit Wartezeiten oder belastet das, weil die Leute, die PatientInnen, die zu ihnen kommen, vermutlich vielleicht auch die ein oder andere App, den ein oder anderen Coach im Vorfeld besucht haben?
Sehr komplex, diese Frage, weil man müsste auch nochmal Unterschiede machen zu Internetsüchtigen, die ja nur einen kleinen Teil der Patientinnen und Patienten hier ausmachen. Oder geht es jetzt insgesamt um Menschen mit psychischen Erkrankungen? Dazu vielleicht ein kleiner Sidekick. Wir haben schon Patienten hier gehabt, die süchtig waren nach Online-Life-Coaches, also nach Leuten, die so Vorträge im Netz halten, zum Teil auch viel Geld dafür nehmen, um den Leuten zu zeigen, wie ein gutes, gesundes und vor allem erfolgreiches Leben aussieht. Wir hatten schon Online-Süchtige, die nach genau solchen Videos süchtig waren. Das fand ich sehr bemerkenswert, sehr interessant. Das heißt, das würde ich auch eher problematisch sehen. Es ist so, dass grundsätzlich mit E-Mental Health natürlich der Versuch gestartet wird, quasi aus dem psychischen therapeutischer Unterstützung an Coaching, der immer weiter steigt, auch ein Stück weit Profit zu machen. Und das sehe ich insgesamt sowohl kritisch als auch positiv. Wir haben eine Veranstaltung hier gehabt, die heißt, die ist eine Klausur zum Thema, was macht die digitale Transformation mit der Psychotherapie? Und da haben wir genau diese Fragen sehr intensiv uns eigentlich angeschaut. Mit der Frage, was sollte noch analog auf jeden Fall psychotherapeutisch geschehen und niemals ersetzt werden durch Online-Therapie oder gar durch künstliche Intelligenz, die Psychotherapie macht? Und an welchen Stellen können aber die digitalen Medien auch durchaus hilfreich sein? Also ich stehe auf dem Standpunkt, dass Psychotherapie im engeren Sinne immer eine analog verortete, von einer analogen Beziehung getragene Angelegenheit sein sollte, in der alle digitale Medien aus sein sollten, die nicht beobachtet oder ausgelesen werden sollte von künstlicher Intelligenz, sondern die etwas sehr Privates, sehr Intimes, sehr auch ein Stück weit Abgeschlossenes sein sollte. Es gibt Situationen, in denen wir sicherlich die digitalen Medien gut hinzuziehen können, um quasi das, was die digitale Technologie kann, auch zu nutzen. Das kann zum Beispiel sein, wenn man Expositionstraining macht für Menschen mit Traumafolgestörungen oder mit Angsterkrankungen, mit Phobien, wo man sie in Situationen versetzt, zum Beispiel, die man gar nicht so einfach aufsuchen kann. Das ist so das eine. Mhm. Das wird auch schon sehr, sehr lange getan und gut beforscht. Ich finde auch durchaus, dass man bei Menschen, die noch nicht psychisch krank sind, auch mit Apps arbeiten kann, die einem im Alltag helfen, etwas für sich zu tun. Das wäre alles so ein bisschen im Bereich Prävention, Frühintervention oder Psychoedukation auch. Ja, also wenn es wirklich um Informationsvermittlung geht oder wenn es darum geht, im Alltag etwas zu verändern. Ich finde, es wird schon ein bisschen schwieriger, wenn es um das Warten auf den Psychotherapieplatz geht, weil wenn ein Mensch wirklich psychisch krank ist und ambulant oder stationäre Psychotherapie braucht, dann finde ich es echt fragwürdig, wenn wir das Ganze von Programmen machen lassen, wo gar kein Mensch mehr dahinter steht. Weil manchmal geht es um ja wirklich bedrohliche Situationen, auch wo es um Eigengefährdung geht, vielleicht sogar mal Selbstverletzung oder Suizidalität oder sogar auch um Fremdgefährdung geht. Und da finde ich es schon ziemlich schwierig eigentlich, das Ganze so automatisiert vonstatten gehen zu lassen. Das ist, finde ich, schon dann auch ein Stück weit ein Armutszeugnis, wenn in so einer wohlhabenden Gesellschaft wie wir die Psychotherapie nicht so anbieten können, wie sie eigentlich gebraucht wird. Wobei man auch sagen muss, wir sind in einem Land wie Deutschland bestens aufgestellt eigentlich, was die Masse an Psychotherapie angeht. Und vielleicht ist es nicht auch, vielleicht fehlt es eigentlich an guten Verteilungsschlüsseln. Also manche Menschen, die gar nicht so schwer erkrankt sind, kriegen viel einfacher einen Platz in der Psychotherapie und belegen den manchmal über Jahre hinweg. Und andere, die schwerer erkrankt sind, kriegen über Jahre hinweg, warten auf den Therapieplatz und bekommen viel zu wenig. Ja. Also da müssen wir uns auch mal ein bisschen über die Verteilung Gedanken machen.
Ja.
Genau. Vielleicht noch eine Sache. Ja? Sie haben von Mindspace gesprochen und auch von etwas, was so ein bisschen in den Bereich Spiritualität geht. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht abhängig wird im Grunde von den Angeboten, dass man quasi die eine Sucht mit einer anderen austauscht. Weil wenn ich im Netz, im Zweifelsfall in Zukunft, einer KI zuhöre, die immer personalisierter auf mich eingeht, vielleicht sogar mit noch so einem fast quasi spirituellen Aspekten dabei, dann müssen wir echt ein bisschen aufpassen, dass vielleicht die Menschen sogar davon abhängig werden. Ja, dass es da etwa also eine Instanz gibt, die, auch wenn sie eine künstliche Intelligenz ist, die das Gefühl gibt, die versteht uns, die ist empathisch, die hat immer Zeit für uns. Ja. Dass wir danach nicht süchtig werden, das sehe ich für eine große Gefahr. Da hat es fast so was, könnte es fast in so was Sektiererisches, vielleicht sogar von Sekten auch genutzt werden, die vielleicht sogar irgendwann hinter IT-Unternehmen stehen. Und da wird es dann ganz schwierig. An der Stelle müssen wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein mit den Technologien.
Ja, da gibt es einen wunderschönen Hollywood-Film, der Her heißt, den Sie vielleicht gesehen haben.
Genau, den musste ich auch gerade
sagen. Genau, wo ein Mensch sich in eine Maschine verliebt, bis zu dem Punkt, gespoilert, ich rede aktuell noch mit ein paar hundert anderen und das ist nichts Singuläres. Aber es ist doch so, Menschen, die ein schambehaftetes Thema haben und seelische Leiden sind in Deutschland immer noch schambehaftet, auch wenn 80% der Menschen, die berufsunfähig werden, seelische Leiden vorbringen. Es ist immer noch ein Tabuthema, mal abgesehen von einzelnen sogenannten Modediagnosen wie ADHS oder Burnout. Sie haben ein Buch über Burn-On geschrieben. Es ist schwer, über Depressionen zu sprechen, also spreche ich über Burnout. Es ist schwer, über Entwicklungsstörungen zu sprechen wie ADHS, also bin ich der Zappel-Philipp oder. Und online finde ich ja meine Foren, ne? Selbsthilfegruppen beispielsweise, ob das die WhatsApp-Gruppe ist oder die Facebook-Gruppe oder. Da findet ja Austausch statt. Allerdings natürlich in der Regel nicht therapeutisch begleitet. Und Sie haben schon angesprochen, eben wenn das noch KI-gestützt ist, es findet eine Blasenbildung statt, dass ich paradoxerweise, obwohl ich total viel in Kontakt bin mit der KI, mit der Selbsthilfegruppe, wem auch immer, trotzdem noch einsam bin und vielleicht noch einsamer werde. Ich frage mich nochmal, wie kann online helfen, wenn ich so Online-Sucht in den Anfängen habe, damit gut umzugehen? Und ich als Theologe interpretiere in Sucht halt auch noch Suche mit rein. Ich suche ja irgendwas. Ich suche Bestätigung, oder? Und in der Regel bin ich bei Ihnen, das machen Menschen. Das macht nicht online. Und finden wir nicht vielleicht doch, ob ich Elternteil bin, Lehrer bin, Arzt bin, Therapeut bin, irgendwie so ein Mittelweg. Sie kriegen natürlich in der Klinik in der Regel die mit, wo schon lange suchen und kämpfen mit Themen. Ich suche irgendwas und dann werde ich süchtig. Und wo finde ich idealer? Was wären so Triggerpunkte oder Hinweisgeber, wo ich merke, ups, ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Also ich könnte natürlich jetzt gucken, meinem Handy, Bildschirmzeit, da ist man bei viel. ne, bei Jugendlichen 4 bis 8 Stunden, ist ein Hinweis, aber was wären noch so Hinweisgeber, wo man merkt, huch, nach Suche, nach Gemeinsamkeit, nach Verbindung mit anderen Menschen in deiner Bubble, geh vielleicht auch mal wieder raus vor die Tür, mach was anderes. Was sind das so für Erstsymptome? Ich kann mir vorstellen, dass sie viele biografische Gespräche auch führen, wo dann PatientInnen, Klientinnen von ihnen berichten, Mensch, wo hat denn das Ganze angefangen, dass ich gemerkt habe, diese Suche kippt in eine Sucht. Sie haben dazu geforscht und geschrieben.
Also ganz entscheidend als Kriterium ist ja, gibt es negative Folgen? Also das wissen wir, dass eine Sucht zu diagnostizieren eigentlich einfach nur aufgrund des Suchtverhaltens, also des Nutzungsverhaltens von digitalen Medien jetzt ist ein bisschen schwierig, sondern es müssten wirklich auch Lebensbereiche nachhaltig davon negativ beeinträchtigt sein. Wir unterscheiden da in der Regel Umgang mit dem eigenen Körper, in der Selbstfürsorge, also ein bisschen zur Verwahrlosung, also Ernährungsprobleme und so weiter. Zweiter Bereich ist der Bereich berufliche Aspekte, also Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit. Typischerweise sind die Betroffenen rausgefallen aus diesen Zusammenhängen, also gehen schon seit Monaten oder Jahren eben keiner regelmäßigen Tätigkeit mehr nach. Der dritte große Bereich ist das Thema soziale Beziehungen. Da spielt natürlich, also wenn ich beruflich, schulisch gar nichts mehr mache, vereinsame ich natürlich schon mal für eine ziemliche Zeit meines Tages, wenn ich aber auch private Beziehungen vernachlässige, dann bin ich vielleicht irgendwann wirklich völlig vereinsamt. Dann bin ich vielleicht über Social Media, über Computerspiele, die ich mit anderen spiele, eigentlich permanent mit anderen im Kontakt. Aber im Hinblick auf ganz existenziellen Dimensionen des Daseins bin ich doch vereinsamt, weil ich keine Menschen mehr sehe, real sehe, von niemandem mehr in den Arm genommen werde, getröstet werde, wenn ich krank bin oder wenn es mir schlecht geht. Und das ist eigentlich so eine, auch finde ich, eine entscheidende Antwort vielleicht auf die Frage, die Sie am Anfang gestellt haben. Was können digitale Medien dann tun? In dem Moment, wo sie weiter eigentlich analoge Beziehungen behindern, ist problematisch. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, wenn sie mir aber dabei helfen, zum Beispiel in diesen Projekten OACE oder OMPRESS einen ambulante Ansprechpartner in der realen Welt zu finden, in der Suchtberatungsstelle vor Ort zu finden. Oder wenn Sie mir in der Selbsthilfegruppe, in der Online-Selbsthilfegruppe helfen, dass ich mich mit den Leuten auch verabrede. Ja, und jenseits von drüber sprechen vielleicht auch mal zusammen ins Kino gehe oder ins Theater gehe oder eine Wanderung mache. Dann wird es hilfreich. Das heißt, also ich glaube, es gibt wirklich da, also bemessen kann man diese digitalen Angebote für Online-Süchtige auch dadurch, schaffen sie tatsächlich einen Transfer in die analoge Welt. Und da geht es vor allen Dingen um Beziehungen. Ne? Also Therapie ist immer Beziehungsarbeit, die ist wichtigste in der therapeutischen Arbeit, unabhängig von, egal von welcher Erkrankung, ist die Güte der therapeutischen Beziehung. Und da geht es dann eben darum, aber gibt den Sprung ins Analoge. Je spezieller eine Erkrankung ist allgemein oder eine Internetsucht ist, desto schwieriger wird es natürlich, Menschen zu finden, denen ich dann auch analog vor Ort begegnen kann. Ja, also wenn ich eine ganz spezifische Erkrankung habe, ist das Internet natürlich auch ein Segen. Wenn ich dann nicht Angst habe, mich darin zu zeigen, dann ist das Internet sehr hilfreich. Aber auch da kann es sein, dass man sagt, okay, ich habe eine bestimmte Art von sexueller Störung. Also denken Sie mal an Transsexuelle, wenn Sie auf dem Land leben, ja, dann kann das ganz wunderbar sein, sich im Netz zu finden, um sich dann vielleicht auch mal in einer Stadt zu treffen und das, auch wenn das weiter weg ist, ja, dann hat das auch eine analoge Relevanz. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium, weil Einsamkeit ist das eine der entscheidenden Gründe für psychische Erkrankungen in unserer urbanen Welt und durch digitalisierten Welt. Und Einsamkeit kann man nicht online einseitig bekämpfen.
Sie haben die Körperlichkeit angesprochen, Schönheitsideale natürlich, Instagram und Co. Ich vergleiche mich permanent, alles ist messbar. Sie haben auch so schön gesagt, das therapeutische Setting im Analogen ist noch so ein Schutzraum, der sich dieser Messbarkeit auch entzieht. Sie haben angesprochen Dr. Google oder ich nenne es auch Zyperchondrie. Wenn ich intensiv zum bestimmten Thema recherchiere, zum Beispiel Depressionen oder Burnout, Süchte, dann kriegt es eine gewisse Übermäßigkeit und vielleicht auch einen Exzess. Und da Signale zu erkennen, wo ist es zu viel? Und Sie haben eigentlich eine schöne Überschrift gegeben für unser Interview. Digital ist grundsätzlich gut. Die Frage ist aber, wofür Zinn? Oder vom Digitalen zum Analogen zurück oder überhaupt ins Analoge? Ich denke an Dating-Plattformen, wo sich viele Menschen mittlerweile kennenlernen. Das ist ja grundsätzlich gut, wenn man sich dann noch im echten Leben gefunden hat und nicht vorm Computer verwahrlost.
Genau. Also ist also die Frage, also dient das Digitale uns noch in unserer, also in letzter Konsequenz auch uns noch als leibliche Wesen, also in Leib, Seele und Geist, wenn man so will, also in Körperlichkeit, Emotionalität und Kognition, oder ist es umgekehrt, dass wir dem Digitalen dienen und es ist ja zum Selbstzweck. Ne? Also wenn die Suche zum Selbstzweck wird, zum Beispiel bei der Online-Suche nach Partnerschaft, ist aber am Ende und es ist am Ende dann aber eben im Grunde die echte Begegnung verhindert, ja, weil ich mich gar nicht ganz, in meiner ganz zeigen mag zum Beispiel, weil ich am Ende zu unsicher bin irgendwie, weil ich vielleicht auch längst mich gar nicht mehr binden will, weil die ganze Auswahl an Möglichkeiten der Suche nach Partnerschaft, aber auch nach sexuellen Begegnungen oder nach einem Ersatz für sexuelle Begegnungen in der Pornografie so verführerisch ist, dass ich irgendwie das allein mich einzulassen auf das Kennenlernen eines anderen Menschen schon gar nicht mehr eigentlich interessiert, wie viel zu anstrengend ist. Ne? Diese Art von Unverbindlichkeit, die wir immer mehr auch jenseits von Partnersuche erleben, das ist schon wirklich krass. Und ich glaube, das trägt aber letztendlich zu psychischen Erkrankungen auch bei.
Genau, würden Sie sagen, diese ganzen digitalen Gesundheitsanwendungen, die es gibt, die Austauschgruppen, die Selbsthilfegruppe, telemedizinische Angebote, /Apps und so weiter, das ist alles irgendwo ergänzend und erweiternd. Gerade auch, wenn man ein Jahr auf einen Therapieplatz warten muss und vielleicht noch länger, Sie haben das Landleben angesprochen, dann ist es gut, eine Ergänzung, eine Erweiterung, aber Sie würden sagen, niemals ein Ersatz. Sie würden sagen, digital ist dann gut, wenn es mich immer wieder auch in die analoge Welt rückbindet. Ich mich dort verorte, auch außerhalb meiner Blase Feedback kriege zu meinem Sein. Sie haben Körper, Seele, Geist angesprochen. Dann ist es irgendwie gut. Und wenn diese Rückkopplung nicht mehr da ist sensorisch, dann geht es in Bereich Krankheit, Leiden, Sucht, Abhängigkeit rein.
Um eine Behandlung anzubahnen, zum Beispiel Brücken zu bauen. Im Kern sollte die Behandlung selbst aber eben umfassend sein und den Menschen als Ganzes, also biopsychosozial, wenn man so will, oder psychosomatisch eben auch ansprechen und beinhalten. Und am Ende einer Behandlung kann zum Beispiel auch, wenn eine gewachsene Beziehung da ist und eine sinnliche Dimension entstanden ist und wir kann es auch sinnvoll sein, zum Beispiel Nachgespräch, hier kann man gut online führen, ne? Oder ab und zu mal etwas online führen als Ersatz. Aber sie sollte niemand meiner Sicht tatsächlich im Kern die psychotherapeutische Begegnung ersetzen. Das würde ich aus verschiedenen Gründen für sehr gefährlich halten.
Ich bin überhaupt nicht alleine, ne? SchülerInnen in der Schule, wo ich bin, haben hunderte bis tausende Facebook, LinkedIn-Kontakte und berichten von Einsamkeit.
Und es gab schon den Vorläufer auf eine Art und Weise, ja, in den Städten rücken die Menschen immer mehr aneinander, sehen viel mehr Menschen pro Tag und trotzdem ist da die Einsamkeit am größten. Das heißt, die Quantität der Beziehungen sagt überhaupt nichts über die Qualität aus. Im Gegenteil, eine hohe Quantität kann im Grunde die Qualität beeinträchtigen. Die Kontakte im Netz sind ja häufig eben auch keine Dialoge, sondern es sind ja sternförmige Beziehungen. Alle sind auf Sendung, alle geben sich gegenseitig irgendeine Art von Aufmerksamkeit und sei es nur durch einen Klick auf ein Emoji. Ja. Aber das ist ja Beziehung auf einem Minimallevel, wenn man so will. Ja. Und wenn man sich dann mal überlegt, wie viele Stunden junge Menschen sich damit beschäftigen, oder nicht nur junge Menschen sich damit beschäftigen, diese Kanäle zu bedienen, wie viel Zeit abgeht eigentlich von einer intensiven, längeren Begegnung, dann kann man sich ja ausrechnen, dass dort es wirklich an einer tiefen Bezogenheit es mangelt, die es braucht, um sich nicht einsam zu fühlen.
Das schließe ich vielleicht mit einem Zitat von Sarah Spiekermann, die Digitalethikerin an der WU Wien, die gesagt, die ein Buch geschrieben hat über digitale Ethik und gesagt hat, vergesst das Analoge nicht. Das Analoge ist so viel schöner. Es ist faszinierend. YouTube, Tutorials, Unboxing, wie funktioniert was, wie repariere ich meine Spülmaschine, ja, oder so seelische Befindlichkeiten, was ist das und so weiter. Aber es ersetzt niemals das Analoge. Es führt idealerweise da rein, um eine gewisse Wartezeit zu überbrücken.
Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das eine oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik, schreib uns als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass ein Like. Wenn du das hier öfter hören möchtest, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal.